Ja, wer ist denn da zurück im Studio? Der Howie ist zurück im Studio und ich muss ehrlich sagen, hier ist geputzt, hier ist alles ordentlich, hier hängt alles noch an der Wand, was ich da hingegangen habe. Chrissy hat das ganz, ganz wunderbar gemacht und für mich die Stellung hier mitgehalten. Nice. Der sitzt da auch schon und lacht sich ins Fäustchen. Ich habe ihm gesagt, ich sage nämlich was vorweg, denn ihr habt es ja bestimmt mitbekommen, wir haben dieses unfassbar nice Dakar.fm-Shirt bei Dirty Rocks. Link in den Shownotes. Noch kriegt ihr dafür 10%, solange die Decker noch läuft. Die läuft zwar jetzt nicht mehr, aber wir haben uns überlegt, wir hängen nochmal 24 Stunden dran. Also, wenn dieser Podcast rauskommt, noch 24 Stunden. Das ist dann wahrscheinlich, ja, sagen wir Montagnacht oder so, keine Ahnung. Sagen wir mal Montag 0 Uhr. Ich weiß es gar noch nicht. Da könnt ihr das Ding noch bestellen mit Rabatt. Und ey, das ist der meistverkaufteste Artikel über Dirty Rocks bisher. Und das zu Recht. Ich liebe dieses Shirt. Ich hab's jetzt gerade an, übrigens, Chrissy auch, der winkt gerade in die
Ey, wir haben
Kamera.
es beide an, so, ne? Zum finalen Tag.
Ist einfach mega, ey, mega. Wir mussten sogar jetzt eine Farbnuance ein bisschen ändern. Diejenigen, die schon bestellt hatten, die haben auch alle angeschrieben, weil die ausverkauft sind einfach. Also die Originalfarbe. Wir mussten jetzt ein ganz bisschen die Nuance ändern. Ist nicht schlimm. Ich habe auch die neue jetzt schon. Finde ich auch mega geil, ehrlich gesagt. Ist so ein geiles Vintage-Weiß, kann man sagen, glaube ich, Chrissy. Jetzt muss doch was sagen. Ist es, ne?
Ja, auf jeden Fall. Vintage weiß und passt auch super gut irgendwie zu dem ganzen Wüstenthema und so und
Ich
ja.
liebe es, ich liebe es. Und uns hat dieser Erfolg wirklich, also wir freuen uns da so unfassbar. Danke für euren Support, liebe Leute. Wir werden
Ja,
ja auch noch
Wahnsinn.
was.
Also hätten wir echt bei Weitem nicht mitgerechnet, glaube ich.
Wir werden ja auch noch was verlosen. Da schreiben wir dann die Gewinner einfach über Instagram an. Und es wäre halt mega geil, wenn ihr dann, die das gewonnen habt, ein Foto mit unserem Verlinkung dann, also mit Bearcast, mit SMP, mit Dirty Rocks, dann nochmal posten würdet. Müsst ihr nicht, fänden wir aber nice. So viel Werbung nochmal hier vorweg in eigener Sache. Und ich würde sagen, Grisi, gehen wir mal ins große Finale der Rally Dakar 2023.
Radio Decker FM. Und hier sind Howie und Chris.
Ja, und da sind wir wieder. Da sind wir wieder, Grizzy. Mann, ist das schön, zurück zu sein. Schön auch, wie du hier wirklich den Job gemacht hast. Hast ja auch wirklich auf vielen Kanälen Lob bekommen. Ein bisschen was musst du dir sogar noch weiterleiten, das habe ich bekommen. Ich habe alles gehört. Ich habe ja auch teilweise geschafft, ein bisschen was zuzusteuern. Gerade jetzt zuletzt nicht. Da war ich wirklich den ganzen Tag unterwegs von Österreich zurück nach Deutschland. Aber, das macht nichts, denn die Folgen sind wahnsinnig geworden. Auch geil, wen du hier wirklich, sag ich mal, ans Mikrofon gezerrt hast, aus dem Biwak, aus weiß was ich, ey. Also wir sind ja inzwischen, würde ich mal, also ganz unarrogant kann man, glaube ich, sagen, wir sind einfach der geilste Rallye-Podcast von der Welt.
Ja, das würde ich so unterschreiben.
So
Und
ist
ja,
das.
erstmal, Howie, ganz, ganz vielen lieben Dank. Das freut mich, dass ich das hier so deine Abwesenheit gut füllen konnte. Und auch nochmal an euch da draußen, an das unendlich tolle Feedback. Ganz, ganz, ganz vielen lieben Dank. Das, ja, das motiviert einen. Das ist echt schön zu lesen. Und letzten
Ja.
Endes freut mich das ja einfach riesig, dass ihr Bock auf das Thema Rallye habt, dass ihr das so ein bisschen von uns euch mithypen lassen habt, dass ihr das
Ja, und
mitverfolgt habt.
wie? Und
Und
wie?
Wahnsinn, echt cool. Vielen Dank.
Das können wir schon mal jetzt vorweg sagen, wenn ihr tatsächlich es schafft, diese Folge bis zur Mitte zu hören, nämlich bis kurz vor dem Interview, da werden wir euch ein bisschen erzählen, wie es weitergeht mit Daka.fm. Nach diesem wirklich Erfolg, also auch die Hörerzahlen haben wir uns angeschaut, die der letzten Wochen, muss man ja sagen. Und wir sind wirklich angetan. Also gerade Grizzy hat ja gesagt, ey, Howie, das ist und war halt immer so eine super krasse Nische einfach. Und es ist so geil, dass wirklich viele tausend Leute das hier hören. Das ist wirklich krass, Mann. Da freuen wir uns sehr. Das ist kaum zu glauben für uns einfach. Aber das ist mega.
Ja.
Und herzlich willkommen alle, die neu an Bord sind dieses Jahr.
Auf jeden Fall. Und ich denke, den Spoiler, dass Dakar FM weitergeht und wir noch das eine oder andere Sahnestückchen da für euch im Gepäck haben, das können wir auf jeden Fall an der Stelle schon mal
Aber
sagen.
wo und wann? Das sagen wir erst nachher, ne? Müsst ihr jetzt ein bisschen durch.
Aber hallo.
Aber ganz ehrlich, Chrissy, wer jetzt abschaltet, das kann ich auch nicht verstehen, denn wir kommen ja heute zum großen Finale. Heute führen wir die Decker 2023 zu Ende. Heute
Und
erfahren
was für
wir,
ein Ende.
ja, was
Was
für
für
ein
ein
Ende. Wer das
Ende.
Ding gemacht
Ah.
hat, erfahren wir heute. Und es ist auch am Tag vorher noch jede Menge passiert. Fangen wir doch mal mit Etappe 13 an, mit Etappe 13, der vorletzten Etappe. Und dann reden wir mal ein bisschen über, wie krass war denn eigentlich die Rallye. Und dann kommen wir natürlich zu Etappe 14, zur letzten Etappe, die es nochmal richtig in sich hatte. Auf dem Papier übrigens gar nicht so, aber in echt dann doch schon. Es war nämlich unglaublich knapp. Aber kommen wir jetzt mal zu Etappe 13. Vielleicht malte ich mal wieder meines Amtes hier und fange mal an, kann dir ein bisschen Arbeit abnehmen und sage was zu den Eckdaten. Denn die 13. Etappe, also gestern, die war ja gar nicht, auf dem Papier war sie gar nicht so heftig. Die meinte ich übrigens eben. Denn sie hatte gerade mal 153 Kilometer. Das ist ja eigentlich lächerlich gegen vorher, muss man sagen.
Das stimmt. Man darf auch so, wenn man das vom Anfang an liest, die Verbindungsetappe zum Start waren gerade mal 9 Kilometer. Also
ja, ist ja
auch
ist ja vom Zelt zur Startlinie fahren hier.
Genau, also man fällt direkt aus dem Zelt eigentlich auf die Startlinie dann. Aber sie hat es dann zum Ende nochmal in sich. Und zwar hatten die 511 Kilometer Verbindungsetappe.
Ja.
Und das in relativ schlechtem Wetter, sehr kalt, regnerisch. Und auf Straßen, die einfach da bolzgerade endlos lang durch die Wüste gebaut sind. Und Kirsten hat ein Video gepostet, wo sie einfach sagt, ich bin so müde, ich habe jetzt irgendwie 200 Kilometer gefahren, ich schlafe die ganze Zeit ein auf Motorradfahren, weil ich hier durch eine eintönige Landschaft auf einem bolzgeraden Asphaltband fahre. Und das ist hier wahnsinnig gefährlich, gefährlicher als die ganzen Specials. Ist diese Verbindungsetappe. Und 511 Kilometer, ey, das zieht sich natürlich auch. Die haben ja da auch Maximalgeschwindigkeiten vorgegeben für die Verbindungsetappen. Da dürfen die nicht schneller fahren, da sind die komplett überwacht von der Rennleitung und so.
Kommst du mal bei einer Grundschule vorbei, müssen sie 30 fahren, wenn man
solche Sachen und so, ne? Da, das ist Kamelaltenheim oder so irgendwie, weiß ich nicht, Camel Sanctuary. Also auf jeden Fall ist das ja auch nichts Spannendes. Ne? Du fährst 511 Kilometer mehr oder weniger einfach geradeaus auf Asphalt. Das ist so ein Brain Drain.
Also für mich persönlich war ja krass. Ich habe das so auf der Autobahn verfolgt, weil ich da wirklich unterwegs war. Und für mich war ja wirklich die ganz, ganz große Frage, was mit Price? Das war so meine, also vorher die Frage, weil, Alter, ich würde ihm so den Sieg gönnen, ne? Dem Tobi, aber es ist, wie ihr wisst, wirklich alles möglich und heißt er eigentlich Conejo oder Corneo? Weißt du das? Sprechen die alle immer anders aus. Man muss ihn mal selber, wir müssen ihn mal interviewen.
Ich glaube, wir müssen ihn mal interviewen. Ja, das wird Zeit jetzt auch, dass wir mal die wichtigen Fragen klären.
Also der Chilene hat sich ja auf jeden Fall den Tagsieb vorher geschnappt und hatte trotzdem ja noch einen ordentlichen Rückstand auf Tobi Price in der Gesamtwertung. Aber ne, das würde sich natürlich heute zeigen. Ihr wisst ja, so von den letzten Tagen, es kann alles passieren. Falscher Sprit, Navigationsvorgaben, schlecht, oder all sowas. Genau. Und Price hatte natürlich weiterhin beste Chancen, den Tag mit nach Hause zu nehmen und damit ja auch beste Chancen auf den Gesamtsieg eigentlich.
Vor allem, es war ja bei der Stage 13 jetzt, also bei der vorletzten Stage, davor hatten wir eigentlich die ganze Zeit oder die letzten, nicht die ganze Zeit, aber die letzten Tage immer so diesen Führungswechsel zwischen Price und Skylar House gesehen, sodass sich das ja eigentlich schon abgezeichnet hat, okay, zwischen den beiden wird sich das irgendwie ausdiskutieren und einfinden.
Ist so, ja.
Wer von den beiden jetzt die Dakar-Krone 2023 mit nach Hause nimmt. Und letzten Endes hat man ja schon gesehen in den letzten Tagen, dass die Teams angefangen haben, dann strategisch zu arbeiten. Ja. Also man hat zum Beispiel bei Luciano Benavides, der einen Top-Job gemacht hat, auf jeden Fall, der ist oft vorgefahren, hat alles gegeben. Einfach, dass dann Skylar House, der besser im Gesamtranking war, sich an seinen Spuren orientieren hat können und er natürlich so seinem Teamkollegen da so ein bisschen unter die Arme greifen hat können. Und ja, man hätte meinen können, dass das auch bei Kevin Benavides und Tobi Price so ist.
Herr Chris, ich habe noch mal eine Frage an dich als Expertin. Ja, sind immer schlimme Fragen, die so anfangen, ich weiß. Ich war ein bisschen irritiert. Der hat ja sich einen Tagessieg geholt vorher.
Ja.
Der Chilene. Und ist aber als Erster gestartet, wenn ich das richtig verfolgt habe.
Genau.
Wieso hat er sich nicht einen Platz später ausgesucht? Das habe ich nicht ganz
verstanden. Das darfst du. Du musst ja immer, also wenn du gewinnst am Tag davor, also Nacho Conejo hat ja die Stage 12 gewonnen und der muss halt als Nächster starten dann.
Ah, genau.
Also am nächsten
eigentlich war es ein bisschen gestellte Frage, weil die Frage kam.
Genau.
Ich weiß aber nicht mehr, wer sie gestellt hat.
Nee, aber so, also so für alle nochmal, ist immer der Sieger des Vortages, der eröffnet dann die Stage.
Ja.
Und das war José Ignacio Conejo Florimo auf der Monster Energy Honda. Der musste in den Tag 13 rein. Und um das nochmal zu erklären, dieses Jahr gab es da nämlich eine Besonderheit. In den letzten Jahren war das immer so, du bist losgefahren, du hast die Führungsarbeit gemacht, die anderen Fahrer konnten sich an deinen Spuren orientieren. Mhm. Das hat natürlich aber auch immer das Risiko, ne? Verfährst du die vorne, die fahren dir hinterher, verfahren die sich halt auch.
Ja, klar. Aber Conejo ist bekannt dafür, habe ich gelesen, also auch von schon seit er im Profibereich ist, dass er wirklich eine sehr gute Navigationskünste drauf hat.
Genau. Das war ja auch immer so das Ding, dass man gesagt hat, na, dreht Honda da vielleicht noch was, weil sie eben Conejo hatten als extrem konstanten, extrem guten Navigator und mit Van Beveren einen absolut schnellen Fahrer, wo man auch gesagt hat, na, vielleicht macht er vorne die Navigationsarbeit, Van Beveren fährt hinten die Zeit raus. Aber was dieses Jahr halt neu ist, ja, dass die ersten drei kriegen pro Kilometer, den sie auf dieser Position fahren, Zeit gut geschrieben und zwar bis zum ersten Tankstopp. Und zwar läuft das so, der pro Kilometer, den du auf Platz 1 fährst in der Wertung, kriegst du 1,5 Sekunden gut geschrieben, pro Kilometer, den du auf Platz 2 fährst, eine Sekunde und pro Kilometer auf Platz 3 eine halbe Sekunde. Das wird dann addiert und das geht allerdings immer bis zum ersten Tankstopp. Das heißt, wenn du 200
kompliziert, ne?
Ja, das heißt, wenn du bis zum ersten Tankstopp 200 Kilometer hast, ne, dann kannst du 200 mal 1,5. Könnt ihr jetzt selber ausrechnen, wie viel das ist. Es waren so in den besten waren das irgendwie um die 5 bis 6 Minuten jetzt in den Etappen, wo es am weitesten zum Tankstopp entfernt war.
Was halt sehr viel ist. Ich meine, Haus hat einen Rückstand von 28 Sekunden gehabt.
Genau, Start, ne? Also und da konntest du dann halt nochmal Zeit gut machen. Aber das hat auch jetzt letzten Endes an dem Ausgang nicht mehr viel ausgemacht.
Ja. Nee, aber nochmal kurz zurück zu der Hörerfrage, die gekommen ist, eben, warum ist der auf 1 eigentlich gestartet? Also genau, der als erstes ins Ziel kommt, muss eben starten da. Und deswegen hatten wir das auch mehrfach. Ich erinnere mich da an ein paar Etappen, wo Leute kurz vor Schluss sich haben zurückfallen lassen nochmal.
Ne? Genau, Sanders ist zum Beispiel extrem strategisch gefahren dieses Jahr, ja.
Ja, genau. Und um das nochmal zu verdeutlichen, wie mies das laufen kann, wenn du vorne bist und navigieren musst, merkte man eben auch an diesem Tag. Denn Conejo hat, glaube ich, am ersten Checkpoint schon, der war so nach guten 40 Kilometern ungefähr, da hat er schon, ich sag mal andersrum, da haben alle anderen so dolle von ihm profitiert in seiner Navigation, dass die richtig pushen konnten, während der Chilene da schon über 3 Minuten... eingebüßt hat an Zeit.
Genau, und die wissen halt natürlich auch, ne, wenn jemand rausfährt, der gut navigieren kann, dann kannst du dich da halt auch schon drauf verlassen und dann geben die Gas.
Es kam dann sogar so, dass Price vorbeigezogen ist, ne? Und also ganz real, ne, ist er an ihm vorbeigezogen. Und dann wurde es für mich richtig spannend. Da habe ich gedacht, alter Price, der macht es klar. Der macht es jetzt klar. Und wir hatten im Prinzip, also zusammengefasst, es war zwar sau spannend, aber es war aber nur unter den Top-Fahrern, muss man sagen. Ja. Ne? Also was da vorne los war, das waren wirklich die Namen, die wir euch auch so im Warm-up zur Dakar dieses Jahr so genannt haben. Das waren die Leute. Einen müssen wir allerdings gleich mal rausnehmen, denn für den war das Ding gelaufen an diesem Tag. Mhm. Und das ist ausgerechnet mein lieber Matze und deiner natürlich auch, sind beide ein bisschen Fans. Er war vorher noch so viertschnellster, glaube ich, am letzten Kontrollpunkt, bevor es soweit war. Und dann ist er gestürzt. Ich meine, es waren gute 50 Kilometer vom Schluss, war das ungefähr.
Ja.
Und er ist ja vorher schon gestürzt, da war ja die Sache mit seinem Handgelenk und so. Es war nicht ganz so krass. Ihr wisst ja, und darüber müssen wir auch gleich reden, es können ja ganz schlimme Sachen passieren auf der Dakar. Aber Walkner, also der war bei Bewusstsein, so schlimm ist er jetzt nicht, aber er hat schon was am Rücken gehabt und dann sind natürlich alle vorsichtig, er selber natürlich auch.
Also es war schon sehr dramatisch, fand ich, ne? Er hat das ja in einem Interview beschrieben, was ich gelesen habe.
Das habe ich gar nicht gesehen, erzähl mal.
Ja, am Anfang war das wohl okay. Und da muss man auch sagen, ne, Kevin Benavides hat sofort angehalten und geholfen. Der natürlich voll um den Kampf der Dakar, um den Gesamtsieg war alles egal, erstmal dem Teamkollegen helfen. Das zeigt einfach wieder so diesen Sportsgeist im Marathon-Rally-Sport.
Ja, immer und immer wieder, mega geil.
Sehr, sehr cool, sehr, sehr schön zu sehen. Aber ja, Matze Walkner hat gesagt, zuerst war es okay, er hat irgendwie gemerkt, dass er sich schon im Rücken wehgetan hat, aber jetzt nicht so schlimm. Und dann,
genau, das war nämlich meine Info.
Deswegen genau, und dann nahm das Drama aber seinen Lauf, dass er dann über die Zeit, während er da rausgeholt wurde und so immer weniger Gefühl in den Beinen hatten, bis er dann seine Beine nicht mehr gespürt hat.
Ach du große Güte, okay.
Und dann hat er gesagt, das ist halt schon was, also glaube ich jedem und als Profisportler vielleicht nochmal einen Tick mehr, wenn du auf einmal deine Beine nicht mehr spürst und du weißt, du hast dir irgendwas im Rücken wehgetan.
Das ist ja furchtbar. Puh. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich habe nur diese Randnotiz gehabt. Es geht ihm gut, er ist bei Bewusstsein, alles cool. Das war meine, genau. Aber es ist vorbei.
Dann ging das Ding noch weiter, dass der dann an einem Flug fällt. Die haben ihn dann eben aus der Stage geholt und so geborgen, medizinische Erstversorgung. Und dann musste er allerdings an einem Flugfeld warten. 8 Stunden lang lag er dann da, bis er abtransportiert wurde ins Krankenhaus. Und die Orga hat das so begründet, sie haben noch auf einen zweiten Fahrer gewartet und die warten immer, bis sie möglichst alle Verletzten eingesammelt haben, um die dann ins Hospital zu fliegen. Außer es ist natürlich eine akut lebensbedrohliche Verletzung. Wobei jetzt so, weil von wegen, ich spüre meine Beine nicht mehr und so, ich finde, das ist schon ziemlich akut. Jetzt bin ich natürlich auch kein Mediziner. Aber was mir so leid getan hat und wo ich sehr mit ihm mitgefühlt habe, er hatte eine ganz, ganz ähnliche Situation 2016 schon, da ist er auch schwer gestürzt und hat sich den Oberschenkelhals gebrochen oder die Hüfte gebrochen. Mhm. Also da war auch richtig viel kaputt. Und da lag er auch einfach in so einer Art Feldlazarett, ich glaube auch 8-9 Stunden, bis er dann da irgendwie in ein Krankenhaus gekommen ist. Ja. Und da hat er, also in seinem Buch schreibt er das sehr eindrücklich, man merkt auch so beim Lesen, dass ihn das wahnsinnig mitgenommen hat, dieses Warten, dieses nicht ins Krankenhaus, es guckt keiner nach mir so richtig und so. Und er hat gesagt, das soll ihm nie wieder passieren, das darf ihm nie wieder passieren und deshalb ist er mit eigenem Arzt vor Ort und dies, das und die konnten, der KTM-Teamarzt war dann schon im Krankenhaus und so und er ist aber einfach nicht ins Krankenhaus gekommen. Und das muss in Kombination, so diese Erinnerung wahrscheinlich an 2016 plus ich spüre meine Beine nicht mehr und so, alter Schwede,
ein Zusammenbruch.
Das ist schon krass und möchte man sich gar nicht vorstellen, was er da in diesen 8 Stunden durchleben musste.
Aber gibt ja jetzt positive Signale.
Genau, ja, er steht wieder auch, also vorhin im Bild gesehen, dass er steht und er kann heute auch schon nach Hause fliegen, also er hatte nur eine Schmerztherapie bekommen.
Alter, und wer Wagner kennt, der greift nächstes Jahr wieder an, also das ist, steht für mich außer Frage. Wagner, der will noch einen Titel haben, unbedingt. Einen hat er schon.
Ja,
ansonsten das Feld, wie gesagt, eng und nur bekannte Namen.
Wichtig auch noch Name, Mason Klein, den hat es an dem Tag auch erwischt.
Genau, darauf wollte ich gerade hinaus. Einer fehlte dann, allerdings habe ich auf einmal im Ticker auch nur gesehen, wo ist denn Mason Klein auf seiner KTM? Ich meine, er ist übrigens Amerikaner, weiß nicht, gar nicht genau. Der war ja auch schon erfolgreich hier und der ist einer der Obertop-Fahrer, hat glaube ich ganz am Anfang ja auch die Etappe schon zum Start geholt und der ist jetzt auch raus. Was genau, ich glaube, ich habe irgendwas mit Nackenschmerzen gelesen. Und
ja, wenn, so ein bisschen doller, ne? Der hatte ja diesen...
Der könnte jetzt keine Konashu
vorstellen. Der hatte ja diesen Crash mit Van Beveren, in den er reingefahren ist.
Zweimal ist er gestürzt auf Etappe 9.
Genau, auf der Etappe ist er zweimal gestürzt, einmal selber und danach ist er in Van Beveren reingefahren. Und die haben dann schon am Abend gesagt, dass er sich eine Gehirnerschütterung zugezogen hat und er ist dann trotzdem noch weitergefahren.
Das kannst du gar nicht verantworten. Das
macht man auch so. Ja. Und er hat dann beschrieben schon, dass es, an der Stage 12 hat er schon beschrieben, dass es irgendwie nicht so gut ist, weil immer, wenn er die Dünen runterfährt, dann hat er einfach das Gefühl, dass er seinen Kopf gar nicht kontrollieren kann und die Muskulatur das überhaupt nicht mitmacht. Auch irgendwie wohl so Konzentrationsprobleme durch die Gehirnerschütterung hatte. Und das wurde in dieser Stage dann wohl so schlimm, dass er dann, Gott sei Dank, muss ich sagen, natürlich für ihn ärgerlich, nachdem er so toll auch ins Rennen gestartet ist, uns alle auch ein bisschen überrascht hat mit seiner Performance. Ärgerlich für ihn, aber ich glaube, das wäre einfach wirklich viel zu gefährlich gewesen. Und so sind wir froh, dass wir ihn dann bei der nächsten Runde, bei der nächsten Dakar oder wahrscheinlich auch schon in Abu Dhabi sicherlich wieder am Start sehen werden bei bester Gesundheit. Das war sicherlich dann die schwere, aber richtige Entscheidung.
Das Gute ist, ihr müsst da gar nicht groß suchen, wie das da weitergeht. Ihr bleibt einfach hier bei Dakar FM, ne? Eurem Lieblings-Rallye-Radiosender. Und schauen wir doch mal, was dann sich noch getan hat in Richtung Etappensieg. Sehr, sehr spannend auf jeden Fall. Welchen Namen wir uns ist der Doherty? Oder heißt der Doherty? Doherty, glaube ich, ne?
Doherty, auf jeden Fall. Ja, das ist ja auch so.
Er ist ja Rookie eigentlich, ne?
Rookie ist aus Südafrika. Ist ein extrem ambitionierter Newcomer in der Rallye Tour.
Echt?
und der will auf jeden Fall, also habe auch so einen Fokusbericht über ihn gesehen, 3 Minuten. Der will, sein Ziel ist Werksfahrer werden, ganz klar, genau. Da arbeitet er drauf hin.
Genau, das wird er. Er hat bei den absoluten Zahlen und Plätzen hat er einen zweiten gemacht.
Ja.
Das ist
ja
Wahnsinn. Ne? Ich weiß nicht, was sich da noch geändert hat mit dem Bruder hier, wie heißt er denn?
Kevin Benavides?
Luciano, genau.
Benavides.
Der hat ja 23 Minuten Zeitgutschrift bekommen.
Ja.
Da weiß ich gar nicht genau, ob sich da noch was verschoben hat, aber ich glaube nicht.
Genau, wir gucken einfach mal aufs Gesamtklassement. Toby Price hatte übrigens bei so Kilometer 130 mit einem Cap zu kämpfen. Und Skylar House, der hat tatsächlich auf der Stage 13 ein bisschen Probleme. Zweimal in den Dünen gestürzt und sich da so ein bisschen blöd festgefahren. Das hat ihn dann relativ viel Zeit gekostet. Wenn wir
was dazu geführt hat, dass Price seine Führung behalten, sogar ausbauen konnte an dem
genau,
Tag.
Genau, ne? Ja. Wenn wir dann auf das Gesamtergebnis der Stage 13 gucken, ja, da kommen wir auf Kevin Benavides gewinnt die Stage.
Herzlichen Glückwunsch an der Stelle.
Michael Doherty aus Südafrika auf der 2. Wahnsinnsergebnis. Ne? Dann Luciano Benavides, der kleine Bruder von Kevin Benavides. Dann Adrian van Beveren, der schnelle Mann auf der Honda. Toby Price, the
Wahnsinn.
Big Kangaroo, auch genannt. Romain Dumatier, auch ein extrem, extrem spannender Fahrer aus der Rallye 2. Da werden wir sicherlich auch noch was sehen. Auf der 7, Skylar House. Dann auf 8, der Chilene Pablo Quintanilla. Auf der 9, Tosha Sharina auf dem BAS World KTM Racing Team. Da darf man auch nicht so drüber hinwegschauen. Ne? Und Ross Braunsch auf der 10, der Kalahari Ferrari auf der Hero.
Ich sag dir eins, ey, für die nächste Rallye-Berichterstattung, da haben wir geile Jingles, die wir immer abspielen. Da haben wir einen Bang-Bang-Jingle auf jeden Fall und einen Kalahari-Ferrari-Jingle.
Unbedingt, ja. Und auf der.
Und ein Matze-Jingle.
Ein Matze-Jingle, der muss sein, ja. In der Gesamtwertung sah es dann nach der Stage 13 aus. Toby Price hat sich
weiterhin
die Führung gesichert. Ja. Aber sein Teamkollege Kevin Benavides. Auf den, der war so ein bisschen im Hintergrund, ne? In der Rallye irgendwie. Der war gar nicht so. Auf einmal ist der hinter Price mit gerade einmal 12 Sekunden. Also, das ist nichts. Das ist
das
gar
ist echt
nichts.
Gar nichts, Leute. Wir reden hier gerade darüber, dass Leute irgendwie mal 23 Minuten anhalten und so, wegen dies, das, Ananas.
Ja.
Und hat
ja
12 Sekunden Rückstand. Das ist halt wirklich gar nichts. Also, die sind wirklich zack, zack, das ist ein Fotofinish gewesen im Prinzip.
In 12 Sekunden setze ich nicht mal meine Motocross-Brille nach der Pause auf, ey. Das ist aber ohne Spaß. Das ist, naja. Dann auf der 3, Skylar House mit 1 Minute 31. Eigentlich ist das in Dakar-Parametern gemessen auch nichts, aber bei dieser Ausgabe der Dakar, bei den Abständen ist es doch schon
ultra spannend, Alter.
Viel. Adrian van Beveren auf der 4 schon mit 15 Minuten Rückstand. Da wurde dann die Lücke größer. Pablo Quintanilla dicht dran an van Beveren. Luciano Benavides dann auf der Platz 6 in der Gesamtwertung mit 18 Minuten Rückstand. Daniel Sanders hat einfach doch dieser Dorn wohl ziemlich strapaziert, den er immer noch im Arm hat, den er auch jetzt erst in Australien
das
entfernen
ist aber
lässt.
Auch eine Geschichte, Digga.
Die Australier, die sind ja da schmerzfrei. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er ein Bild postet irgendwo auf Instagram von diesem Dorn, wenn er draußen ist.
Das meinte auch der Willem, mit dem wir hier gesprochen hatten. Ich glaube, es war off the mic oder so. Da haben wir mit ihm noch so ein bisschen über die Differenzen gesprochen zwischen europäischen Fahrern und Überseefahrern, Südafrikanern, Australiern und Amerikaner.
Ja.
Ey, also das war in keinster Weise irgendwie abschätzig gemeint oder so, sondern es war wirklich einfach eine Feststellung. Er sagte, Alter, die trainieren halt anders, ne? Und die trainieren auch rougher, muss man sagen.
Ja.
Und deswegen haben die vielleicht ein bisschen mehr Panzer, so im Großen und Ganzen. Ich sag mal so, das kann man so und so sehen, aber vieles spricht dafür, dass er recht hat, muss man sagen, wenn man das so mitkriegt. Ne? Auch Burida, ich meine, klar, der ist jetzt nicht mehr am Start, kannst aber...
Mit einer angebrochenen Zeh gefahren.
Ist auch komplett irre, der Typ.
Ja. Oder in der letzten, hier in der Stage 12, da hatten wir einen Fahrer, der irgendwie seit Tag 3 mit einem gebrochenen Schlüsselbein fährt einfach.
Ja,
Ich meine, das war ein Franzose, also verrückt, ne? Genau, dann haben wir auf der 8 den José Ignacio Cornejo Florino, auf der 9 Lorenzo Santolino.
Und jetzt kommt was Wichtiges, genau,
auf
10. Auf
10 Franco Caimi auf der Hero.
Genau, die wollten wir ja nämlich im Auge behalten. In den Top 10, also eine Hero, finde ich sehr bemerkenswert auf jeden Fall an der Stelle.
Auf 9 ist übrigens hier Lorenzo Santolini, Sherco, auch ein Team.
Auch Sherco, genau.
Hier Herzen dafür.
So, damit gingen wir wirklich in die letzte Etappe, in die 14. Etappe, Stage 14. Und es war die große Frage, wer macht's? Und man konnte nicht sagen, der oder der, so wie das oft schon war.
Genau, und die hatten ja, Howie, Walter deines Amtes, die hatten ja auch gar nicht so viel Meter zu fahren mehr in der Stage 14, auf denen die das klären konnten.
Nee, haben wir nicht. Und vielen Dank, dass ich hier wieder ran darf, denn die 14. Etappe, die ging dann wieder Richtung Norden von dem Ort Hofhof. So entlang des ganzen Persischer Golf ist das, genau, in die Küstenstadt Dammam. Und da sollte eben die Ziellinie sein, da sollte sich entscheiden, wer den Pokal nimmt, wer die Rallye Dakar 2023 gewinnt. Insgesamt waren es 414 Kilometer und also gewertete Strecke waren 136 Kilometer. Also recht wenig, wir erinnern uns an die Marathon-Etappen zwischendurch, dagegen ist das super wenig. Und aber sie sollte deswegen umso schneller sein, ne? Allerdings muss man auch sagen, obwohl sie schnell auch gefahren wurde, da waren einige Dinge dabei, die echt das Ding anspruchsvoll und gemacht haben und für uns als Zuschauer sehr, sehr, sehr spannend. Zum Beispiel, kleines Ding gleich nach knapp 30 Kilometern, da hat es einige Fahrer einfach in so einem Schlammloch versickern lassen.
Ey, Wahnsinn. Und ich habe noch nie Leute in der Badehose in der Wüste gesehen, die Motorradfahrern aus dem Schlammloch geholfen haben.
Das war
so once in a lifetime. So, what? Verrückt, ey.
Ja. Chrissy, und dann müssen wir mal drüber sprechen. Du bist ja hier der Experte für Reglement und Co. Irgendwie waren die alle verkehrt rum am Start. Weißt du, was es damit auf sich hat?
Bei der Stage 14. Das teilweise haben die das, dass die dann nochmal so ein Reverse Grid haben.
Richtig, also, das habe ich nämlich mal rausgefunden, Grissi.
Dass die dann bei gewissen Stages, um das nochmal so spannend zu machen,
genau,
eine umgekehrte Startreihenfolge haben. Das heißt, dann startet der Tagessieger von davor als letzter. Ja. Zum einen, ja, du hast viele Spuren, aber du hast halt auch ganz viel Verkehr. Jetzt gut, war es durch den Regen nicht so staubig. Sonst so in den anderen Ausgaben hat man das dann oft gehabt, dann mussten die sich durch diesen ganzen Staub kämpfen, bis die mal durchs Feld waren und so. Das macht man auch ganz gerne, um das nochmal so ein bisschen spannender zu machen.
Da muss man wirklich sagen, auch gegenüber anderen Sportarten, auch anderen Rennsportarten, ne, da lassen die sich echt viel einfallen. Das macht zwar manchmal ein bisschen kompliziert, aber es hält die Spannung sowas von oben, dass sie da einmal so ein Upside-Down machen, was die Starter angeht. Und dann, Grissi, und jetzt kommen wir wirklich zum absoluten Kracher. Das war so, beim Checkpoint war das, beim ersten Checkpoint, nach guten 33 Kilometern, da lag Benavides 12 Sekunden vor Price. Wir erinnern uns, es waren 12 Sekunden, die sie trennte.
Nur andersrum halt, ne? Und,
nur andersrum.
Einmal gedreht, ja, das war
heißt, wir hatten zu dem Zeitpunkt ein komplettes Remis. Ein komplettes Nase an Nase. Also spannender geht nicht an der Stelle. Haus hat Zeit verloren bis dahin, Skala Haus. Ich meine, es waren über eine Minute, über anderthalb Minuten sogar, sehe ich hier gerade. Und damit war er eigentlich zu dem Zeitpunkt im Grunde genommen keine Gefahr mehr, außer es würde noch etwas sehr Krasses passieren, sag ich mal so. Ne?
Genau,
aber die beiden wirklich auf die Sekunde gleich, es war wirklich unglaublich, dass es gibt es doch nicht. Das ist doch komplett krank, Leute, das könnt ihr uns doch nicht antun, sowas Spannendes hier zum Ende. Und was passierte dann, Grissi?
Ja, da muss ich ehrlich gesagt heute an dich weiter verweisen, denn meine Informationsquellen waren dann eben eher Richtung dem Gesamtergebnis gerichtet.
Ach so, ja, dann kommst du gleich. Ich habe es tatsächlich genau rausfinden können, alles schön rekonstruiert für euch da draußen. Es war Kilometer 68. Da auf einmal gab es dann einen Zeitpunkt, womit es genau zu tun hatte, also es gab ja auch schon Interviews und so, dazu gleich mal die Statements, aber Benavides hat es geschafft, bei Kilometer 68 wirklich einen Vorsprung, ab da einen Vorsprung auszubauen von mehr als 1,5 Minuten auf Price und beim nächsten Checkpoint, das war bei 102 Kilometer, konnte Price nochmal auf 20 Sekunden gut machen, kam nochmal ein bisschen ran und dann dachte ich, ey, geht das Ding jetzt nochmal kopfüber? Aber in den letzten und damit finalen 34 Kilometern nach dem Checkpoint, da gab es dann wirklich die Entscheidung. Denn Kevin Benavides kam über die Ziellinie und gewann damit die Dakar 2023. Er konnte dort auf Price warten, kann man sagen. Denn Benavides hat es geschafft. Price hatte am Ende 55 Sekunden Rückstand. und wurde bei der Tagesetappe wurde er Dritter am Ende sogar nur. Und damit macht Benavides und damit ganz herzlichen Glückwunsch an den Guten. Es ist sein zweiter Dakar-Gesamtsieg. 2021 hat er schon mal gewonnen mit Honda damals. Und
jetzt auf KTM, gleichen Team wie Toby Price, hat KTM gut eingekauft.
Und im Endergebnis machte das dann 43 Sekunden. Ihr erinnert euch, er war ja, müssen wir mal 12 abziehen, 12 Sekunden. Da macht das dann 43 Sekunden Vorsprung. Und Skyler House übrigens auf Platz 3 insgesamt, aber dann schon mit nochmal ganz schön Abstand, in Anführungsstrichen wie immer. Und ja, da muss man sagen, auf dem kompletten Podest, Grisi, stehen eigentlich die Maschinen von einem Stall, kann man sagen, oder?
Genau, ja. Kommen wir zum Gesamtergebnis einmal kurz. Also Gewinner, wie du schon gesagt hast, Kevin Benavides, herzlichen Glückwunsch. Auf der 2, Toby Price, the Big Kangaroo. Dann Skyler House auf der 1, Husqvarna auf Platz 3. Auf Platz 4 der Chilene Pablo Quintanilla, also der erste Honda auf Nummer 4. Adrian van Beveren auf der 5. Luciano Benavides, wieder eine Husqvarna auf der 6. Daniel Senders auf der 7. Auf der Gasgas, dann José Ignacio auf der Monster Energy Honda auf Platz 8. Auf Platz 9 Lorenzo Santolini auf der Sherco Factory und 10 Franco Caimi auch auf der Hero in den Top 10. Sehr schön.
Sehr, sehr fein. Und übrigens, Grisi, habe ich mal rausgefunden, wir sagen ja immer der große KTM-Stall, das, so heißt er ja gar nicht. Also mit Husqvarna und Gasgas und so. Das ist die Pira Mobility AG. Ja, wollte ich nochmal kurz der Vollständigkeit halber sagen, ja.
Der Vollständigkeit halber. Ja, ich habe auch noch so ein paar Zahlen, Daten, Fakten im Gepäck.
Lass uns doch vorher noch mal kurz über Sebastian Bühler sprechen. Ne? Den hatten wir ja auch ganz viel im Fokus zwischendurch immer wieder. Einer unserer deutschen Fahrer dort, vor allen Dingen der deutsche Fahrer, der vorne im Profibereich mitgespielt hat, immer mal wieder in den Top Ten. Er ist an dem Tag... Lass mal kurz schauen. Er ist 21. geworden.
Genau. Das passt auch ganz gut, ne? Zu seinem Gesamtergebnis in der Dakar ist er nämlich 20. geworden. Mhm. Und das kann sich also, sag ich mal, bei dem zum einen engen Feld absolut sehen lassen, in die Top 20 zu fahren. Ja. Und wir müssen uns ja einmal da ins Gedächtnis rufen, dass der liebe Sebastian Bühler massiv Probleme hatte. Der war von einem schlechten Sprit betroffen. Dann hatte das Team Hero, habe ich jetzt rausgefunden, noch so ein Side-Fact, die hatten so ein bisschen Probleme und deshalb ist ihm der Sprit ausgegangen. Denn die mussten das Motorrad relativ kurz vor knapp von der Dakar noch einmal umdesignen oder umbauen technisch. Und zwar ist dieses Jahr hart eingeführt worden, dass die Motorräder nicht schneller als 160 fahren dürfen. Und die Hero war bis dahin auf einem normalen System mit Gaszug. Und jetzt mussten die das wegen diesem Reglementänderung auf ein Ride-by-Wire-System umstellen. Denn nur so konnten sie das halt sicherstellen, dass das dann auch wirklich funktioniert in der Technik mit dem Motorrad, also mit dem ganzen Gehirn, mit der Steuereinheit. Und das hat wohl, weil das eben so relativ schnell umgesetzt werden musste, hatten die da Probleme und dann noch in Kombination mit dem schlechten Sprit. Deshalb hat er da einmal wahnsinnig viel Zeit verloren über diesen Fehler und über diesen technischen Probleme dann. Und das hat ihn wirklich immens Zeit gekostet. Ich bin mir sicher, wäre das nicht gewesen, dann wäre der Sebastian mit der Performance wahrscheinlich auch für die Top 15, vielleicht sogar Top 10 auf jeden Fall gut gewesen, diese Ausgabe.
Ja. Also, liebe Grüße auf jeden Fall, alles Gute für die kommende Racing-Saison. Ich glaube, er kann sehr, sehr stolz auf sich sein mit diesem Ergebnis, soweit ich das sagen kann als Quatschbanane hier vom Mikrofon. Wir sind, glaube ich, auf jeden Fall auf unsere Fahrer sehr stolz. Natürlich auf unseren Mike Wiedemann, der hier ja zu hören war. Und was wollte ich gerade sagen? Achso, haben wir schon Endergebnisse insgesamt vorgetragen?
Jo, nee, das haben wir von der Gesamtklasse, ja. Genau. Ich habe noch so ein paar andere Endergebnisse am Start, wenn du Bock hast.
Genau, deswegen, die wollte ich nämlich ganz gerne jetzt nochmal von dir haben, Grisi. Ich weiß nämlich, du bist ja immer so gut eingelesen in den ganzen Kram. Du weißt nicht nur, wer bei den Profis halt von 1 auf bis 10 stand, sondern du hast noch ein paar andere Sachen zusammengetragen. Und das, finde ich, macht die Sache hier auch richtig rund, weil wir ja gerade in den Vorshows, die wir gemacht haben hier, da natürlich auch in die anderen Ligen und Klassen geguckt haben. Wir haben darüber gesprochen, was das eigentlich bedeutet und so. Da so als Tipp für euch in der Zuhörerschaft, falls ihr das nochmal hören wollt, das ist alles in den Folgen drin von von diesem Jahr. Und ihr könnt ja zum Beispiel auch über Kapitelmarken und so weiter, könnt ihr auch immer zu diesen Parts klicken, vorspulen, wo meistens Chrissy das erklärt. Also Chrissy, hau mal raus, wie sind denn die Endergebnisse der Rally Dakar?
Genau, ja, also zum einen zwei Sachen, die mir ganz, ganz wichtig sind, ist einmal unsere liebe Kirsten, unser erster Interviewgast und ja, Wahnsinn, in der Malemoto-Klasse unterwegs gewesen, also ohne Outside Assistance. Dann die erste Frau aus Südafrika in der Malemoto-Klasse überhaupt, dann überhaupt nur von eine von fünf Frauen am Start bei der Rallye Dakar auf dem Motorrad überhaupt dieses Jahr. Und dann noch ja seit 2014, da kommen wir nachher auch nochmal dazu, eine der härtesten oder die härteste Dakar-Ausgabe der Welt. Und sie hat auf Platz 71 gefinisht und das doch mal richtig, richtig geil. Hat ja ihre Frau dabei gehabt im Biwak, die sie da supportet hat und so, und einen tollen Bericht auch, also eine Gruppe auf Telegram, der man folgen konnte. Wahnsinn, habt ihr richtig mitgefiebert und war richtig geil, sie heute übers Podium, übers Finisher-Podium zu sehen. Wahnsinn, auf Platz 71, also da herzlichen Glückwunsch, ja.
Herzlichen Glückwunsch von uns aus, auf jeden Fall.
Genau, so. Der nächste Interviewgast, den wir hier hatten, Stefan Wilken. Und da muss man auch mal sagen, hey, das ist ein Rookie. Das war seine allererste Dakar und der ist auf Platz 74 insgesamt ins Ziel gekommen und hat das Ding beendet. Auch hier herzlichen Glückwunsch.
Nice, alles Gute von uns.
Dann gibt's noch eine Mädelswertung. Insgesamt sind nur 5 Frauen gestartet mit den Motorrädern. Generell waren es ein paar mehr, gab es auch komplette Teams nur mit Frauen und so, aber eher dann in den vierrädrigen Klassen. Und ja, gewonnen hat die Damenwertung die Miriam Pohl aus den Niederlanden vom Team HT Rally Raid Husqvarna Racing. Und auf Platz 2 unsere Kirsten. Also die durfte gleich mal 2 Trophäen mit nach Hause nehmen.
Und das freut uns immer ganz besonders, ne? Vielen Dank auch vor allen Dingen an unsere Hörerschaft, die sie ja wirklich unterstützt hat.
Ja, Wahnsinn. Da an der Stelle, ey Howie, da sagst du noch was. Sie hat teilweise wirklich so Momente gehabt, wo sie extrem fertig war. Und sie hat jedes Mal gesagt, Leute, eure Kommentare, eure Nachrichten, eure Likes, nice, all das, das trägt mich hier übers Ziel. Immer wenn es mir scheiße geht, wenn ich down bin, dann denke ich an euren ganzen Support. Das heißt, ja, jeder, wo da irgendwie einen Beitrag dazu geleistet hat, hat so einen kleinen Anteil, Kirsten mit über die Ziellinie zu bringen. Und ey, das ist doch richtig, richtig geil.
Ja. Vielen, vielen Dank auch, ne, an euch. So, ihr merkt ja, es ist angekommen und ja, wer weiß, ich sag mal so ganz arrogant mal, wer weiß, was ohne unseren Support gewesen wäre. So haben wir alle zusammen mit ihr dieses Ding hier gemacht und das ist doch geil.
Das ist echt.
Nein, sie hat das natürlich schon gemacht und so, aber ihr merkt ja, ey, das macht schon was aus. Wie viel Prozent müsste man mal echt so ein bisschen philosophieren? Wie viel Prozent ist eigentlich Fahrtechnik, überhaupt Technik, ob alles funktioniert und so, aber wie viel ist Kopf? Ich glaube, eine sehr hohe Zahl.
Ich glaube, Kopf ist wahnsinnig hoch.
Ne? Weil geil, also, fahren können die alle.
Ne? Ja, ja. Auch gerade, weißt du, wenn ich an das Interview mit Kirsten zurückdenke, die eben sagt, naja, ey, sie ist schon hier Six Days mitgefahren, sie ist schon am Erzberg gestartet und was weiß ich was alles und Roof of Africa und so Hard-Enduro-Geschichten, wo sie sagt, körperlich ist das anstrengender, weil du einen viel höheren Puls hast, ja, aber mental ist die Dakar das Krasseste, was sie gemacht hat.
Ja, ja.
Und
ganz genau.
Wenn dir das halt wirklich, und ich weiß auch so, Südafrika, die fahren da sehr, sehr lange Enduro-Rennen. Das hat Bradley Cox ja im Interview gesagt, dass die da teilweise halt auch mal 6-7 Stunden fahren, so ein Enduro-Rennen. Bei uns sind das ja so 2-Stunden-Läufe oder so. Also von dem her, denke ich mal, ist das dann schon. Und wenn du dann auch hörst, Mike Wiedemann arbeitet mit einem Mentaltrainer, Bradley Cox mit einem Sportpsychologen und so weiter. Also dieses mentale Thema, das ist wirklich gigantisch. Weil du bist ja auch, überleg mal, wie viele Stunden du alleine mit dir und deinem Körper bist, der irgendwie Schmerzen hat, mit deiner Müdigkeit, mit der Erschöpfung, mit den Fragen, was war das für eine bescheuerte Idee, hier mitzufahren? Mhm. Und das macht ja alles was mit dir. Und ja, das, damit musst du halt irgendwie klarkommen, dich motivieren, damit umgehen. Das ist schon krass.
Ja.
Gut. Ja.
Wen haben wir denn noch, Chrissy?
In der Rallye 2, die Rallye 2 haben wir noch. Und zwar, da haben wir Romain Dumatier als Gewinner vom Team Dumatier Racing. Auf der 2 Paolo Lucci und hier wieder ein Name, ne? BAS World KTM Racing Team ist der gefahren. Mhm. Und zweiter in der Rally 2 Wertung in der Dakar geworden. Das könnte sein, dass da die Dakar Nachwuchsschmiede schon wieder ein heißes Eisen im Feuer hat. Wer weiß, wer weiß. Und jetzt auf Platz 3 Michael Doherty auf der HT Rally Race Husqvarna. Den hatten wir heute ja auch schon mal im Gespräch. Also hat hier echt sauber abgeschlossen in seiner Wertung. Auf der 3 Jean-Loup Lepont, auf 5 Nils Terry, auf 6 Julien Jagu, auf 7 Mathieu Duvis und Jacob Albright aus den USA, auf Platz 8 Tony Mulec, auf der 9 und Stefano Caimi auf der 10, auch mit dem BAS World Team unterwegs.
Nice.
So, und zum krönenden Abschluss, was Zahlen, Daten, Fakten angeht, habe ich jetzt noch was ganz, ganz Besonderes. Und zwar die Original bei Motul-Wertung. Unsere Malle-Motos, unsere Kistenfahrer. Und ja, da hat auf Platz 1 innerhalb der Malle-Moto-Wertung Jaron Moore das Ding gewonnen. Javi Vega auf der Platz 2. Mario Pataro auf der 3. David Pabriska auf der 4 und David Gattis auf der 5. Auf der Nummer 6 Simon Marcic, der Simon, den hatten wir letztes Jahr auch so ein bisschen im Fokus, ja, der war auch wieder dabei. Und insgesamt hat unsere Kirsten Landmann auf dem 12. Platz von 15 in der Malle-Moto-Wertung abgeschlossen. Und auf den 15. Platz, da kommen wir nachher mal noch zu sprechen, denn da war Morrison Hart von den American Rally Originals zu tun. Und Howie, wir durften Zeuge werden. Er ist nämlich der erste Amerikaner überhaupt, der die Dakar in der Malle-Moto-Wertung beendet und gefinisht hat.
Ah, heavy, krass. Ja, ja, krass. Das wusste ich auch nicht, ey, dass da noch was offen ist.
Dazu haben wir nachher eventuell noch einen Interviewgast, der so ein bisschen was über dieses ganze Projekt erzählt. Es ist nicht Morrison Hart, aber jemand, der da ganz, ganz nah dran war.
Ja, da hast du wirklich wieder, da ist dir wieder ein richtiger Coup gelungen, Grisi. Da hast du uns wirklich wieder hier den nicht nur passendsten Interviewpartner, sondern auch einen unfassbar coolen Interviewgast für den letzten Tag nochmal vors Mikro geholt. Sehr, sehr geil. Sagen wir gleich was dazu, wer da kommt. Sind wir durch mit den
jo.
Platzierungen? Super. Denn war es ja so, dass die Rallye Dakar immer wieder von allen möglichen Leuten, auch hier in den Interviews und so, als wahrscheinlich die härteste, zumindest seit 2014, so benannt wurde. Chrissy, wie ist deine Einschätzung da so zum Ende?
Ja, das ist, ich fand das ganz spannend, dass Mike Wiedemann ja auch gesagt hat, naja, sie sagen jedes Jahr, das ist die härteste und so weiter und so fort. Das ist ja auch so ein bisschen Marketing. Aber sie war auf jeden Fall seit 2014 die längste Dakar überhaupt, denn 2014, ist die Dakar in Rosario in Argentinien gestartet und hat in Chile dann ihr Ende gefunden. War dann auch in Argentinien, Chile, in Bolivien hat sie, glaube ich, auch noch so ein bisschen mitgenommen. Und ja, da hat die Rallye eine Gesamtdistanz von 9.374 Kilometern zurückgelegt. Die gewerteten Specials waren insgesamt 5.522 Kilometern. Die durchfahrenden Länder Argentinien, Bolivien und Chile. Es waren insgesamt 431 Teilnehmer am Start, davon 147 Autos, 174 Motorräder, also deutlich mehr als dieses Jahr, 40 Quads, 70 Trucks und angekommen sind davon 204 Autos, 204 insgesamt sind angekommen von diesen 431, also über 50% Ausfallquote. Davon waren das 61 Autos, 78 Motorräder, also fast 100 Motorräder ausgefallen, 15 Quads und 50 Trucks. Und in der Motorradwertung hat Marc Coma das Ding gewonnen. Und ja, die war schon ziemlich tough und gerade eben von der Länge her war sie die letzte, wo so in dem Bereich lag wie die Dakar in dieser Ausführung.
Ja, das heißt, wir können jetzt mal schauen, was die, also das wird sich ja erst im Laufe des Jahres zeigen, was die für Schlüsse einfach daraus ziehen, ne? Ob sie sagen, ich meine, wir hatten ja auch den Tag zwischendurch Ausfall einfach, also einmal ja wegen Wetter, aber einmal auch einfach die Entscheidung, dass die gesagt haben, Das machen wir nicht weiter. Das geht nicht, das ist zu gefährlich.
Genau, weil die alle zu spät ins Biwak gekommen sind und so. Und das
genau,
da
gucken wir mal, was sich so tut im Laufe des Jahres. Und das könnt ihr natürlich hier erfahren, Grisi. Und da möchte ich diesen Zeitpunkt jetzt auch nochmal nutzen, um dir Danke zu sagen, Grisi. Denn du hast nicht nur, während ich jetzt kaum im Studio war, die letzten Folgen das hier geil gemacht, sondern natürlich auch, wenn ich dabei war, warst du einfach ein fantastischer Partner hier beim Radio. Und ich weiß nicht, ob du es auch gut fandest, aber...
Also, an der Stelle, ich fand's mega und ja, du warst zwar in Österreich, aber ganz ehrlich, jemand, der dann nachts um 3:30 noch Dakar FM fertig schneidet.
Ja, stimmt, das kriegt natürlich die Zuschauerschaft nicht mit.
Das zuschickt, stimmt, ja. Und solche Sachen, na, also das war schon Malemoto-Style, was du da fabriziert hast, ich sagen. Und also, mir hat es richtig, stimmt, richtig Bock gemacht und sehr, sehr geil und ich freue mich auf mehr.
Alles klar und ich denke mal, das können wir den Leuten jetzt auch mal ruhig verraten, denn es wird sich ein bisschen was tun. Wir haben uns vorgenommen, dass wir Dakar FM nicht nur auf Rallye Dakar beschränken, sondern dass wir wirklich die ganze Saison schauen, welche Rennen zumindest uns interessieren, welche großen da wären, Grisi.
Genau, ja, das nächste ist die Abu Dhabi Desert Challenge, die Sonora Rallye steht auf dem Programm. Die Rallye du Maroc, so, das sind auf jeden Fall die vier großen Punkte. Wir werden da sicherlich nicht so wie jetzt zu Dakar-Zeiten jeden zweiten Tag, aber so irgendwie ein, zwei Folgen zu jeder Rallye oder so haben wir uns jetzt mal vorgenommen. Dass wir da so ein bisschen regelmäßiger uns melden bei euch.
Genau, und wenn ihr nicht genug kriegen könnt vom Rallye-Sport und das zeigen ja wirklich die tollen Zahlen von euch auch oder auch die, vor allem, das finde ich ja immer noch viel wichtiger und besser, die lieben Nachrichten, die ihr schreibt mit ganz viel Lob, dann könnt ihr natürlich auch ergänzend den Rallye-Talk hören. Das ist ja einer meiner persönlichen Lieblings-Podcasts oder Formate und da würde ich gerne auch nochmal jetzt hier ein bisschen Werbung machen. Den gab es bisher exklusiv bei SSMP und den gibt es nun auch, Grisi, hier im Bearcast. Und naja, Grisi und ich machen ja schon Ewigkeiten was zusammen, unabhängig jetzt von unserem kleinen Modelabel. Das heißt, für mich ist er ja immer schon Team Bears auch gewesen. Und damit haben wir jetzt einen Punkt erreicht, wo das noch ein bisschen mehr verschmilzt alles. Und ich glaube, da gewinnen einfach alle. Ne? Da gewinnen einfach alle. Ihr kriegt das immer mit, auch hierüber. Ihr müsst jetzt auch nicht unbedingt zwei Podcasts abonnieren. Ihr kriegt immer alle News und hört da unbedingt mal rein. Ich finde, Grisi macht das ganz großartig. Das ist im Prinzip Radio Dakar FM als One-Man-Show. Aber da geht es natürlich nicht nur um spezielle Rallyes oder so, sondern um das ganze Rallye, um Zirkus, alles drumherum. Und da wird das sicherlich auch dieses Jahr wieder viel geben und ein bisschen technisches Know-how, aber zum Beispiel auch hier und da sehr interessante Interviewpartner oder Partnerinnen. Und Grisi, da würde ich mal sagen, ey, da freuen wir uns jetzt alle hier im Bearcast, da freut sich natürlich auch der SMP, denn der behält den ja auch parallel, aber da freuen sich vor allem die ganzen Leute da draußen. Das ist meine schönste Nachricht zum Jahresstart, dass wir da noch mehr zusammenwachsen, das ist einfach mega geil. Und wir hoffen, dass ihr auch weiter dabei bleibt, ne?
Ja, ey, das war jetzt schon echt eine richtige Laudatio, Howie. Ganz, ganz vielen lieben Dank. Ich freue mich riesig. Das ist echt eine Ehre für mich, mein kleines, feines Rallye-Format hier auf dem Bearcast droppen zu dürfen. Das ist schon sehr, sehr geil. Und lasst euch überraschen, was da kommt. Ich habe viele Ideen. Es geht natürlich auch so ein bisschen um meine eigenen Erfahrungen, meinen eigenen Weg dem Rallye-Bereich Fuß zu fassen. Alles Mögliche und bin gespannt und freue mich mega drauf, hab Bock und gerade auch Interviewpartner und so, da wird sicherlich noch das eine oder andere kommen.
Vor allem dieses Jahr, ich weiß nicht, ob du das schon veröffentlicht hast oder so, aber zumindest so halb angespoilert, dieses Jahr, du bist ja wirklich noch auf anderen Kontinenten unterwegs und willst selber Rallye-Luft schnuppern, ne? Das finde ich ja auch sehr, sehr spannend.
Genau, also gerade Willem zum Beispiel, den wir auch zu Gast hatten, der macht so ein Roadbook-Training-Camp in Südafrika. Ich habe das hier und da schon mal erwähnt und da werde ich mitfahren und da sind wohl auch wieder Leute vor Ort, die schon Dakar gefahren sind oder sich auf Dakar vorbereiten und das natürlich auch dann wieder für euch spannend, wo ich neue Interviewpartner mitbringen kann, neue Erfahrungen und so und das wird schon sehr
cool. Nice, Grisi. Dann schauen wir alle nach vorne auf dieses schöne Rallye-Jahr, was vor uns liegt und beenden diese Dakar mit einem wirklich geilen Interview. Grisi, da müssen wir jetzt, haben wir eben schon was zu gesagt, müssen wir eigentlich gar nicht mehr groß anteasern, oder? Von meiner Seite aus würde ich sagen,
Peace let's go.
Out. Ja, und genau, let's go. Time to push, Leute, ein letztes Mal vorerst unser kleiner Jingle hier von der Musik. Und wir hören uns. Bleibt sauber.
Bleibt sauber und jetzt viel Spaß mit David Pearson. Das war nämlich einer der Teammitglieder von der verrückten American Original Bimod Rules Story.
A couple interesting nights in hotels, Willem and I.
Oh, wow. That sounds cool. Yeah, I'm really, really excited to meet Willem this year. I'm going to South Africa and do his Karoo Roadbook Camp in April. I'm really excited.
Oh, excellent. He's been trying to rope me in. I really haven't made any decisions till after this Dakar event wraps up and what that looks like in the big picture. So, but I'm assuming I'll talk to him here at some point.
Yeah, that sounds great. Yeah. All right, so...
Willem and I did the Kota, the Baja, and the Sonora rally all together.
Yeah. I was talking to him while he was doing the rallies, or at least before he started. And now all comes together.
It's a small world, Chris.
Yeah, definitely. Willem mentioned so because I told him I've never thought to get in touch with so many riders and rally guys, and he said, once the train has started, you get one contact after another, so you're the next. that's really cool.
Excellent.
All right. So I think basically I just have a nice chat with you. About 10-15 minutes is the goal, and we take it easy. And love to hear a story and give us some insights how your Dakar went and so on. And yeah, that's the plan so far.
Excellent. Well, other than I'm here and it's not quite over yet, that's the big disappointing piece. But it's definitely been a hell of an adventure, and you know, you meet some amazing people, and it's just stuff you wouldn't think you'd ever do, you know. So it's been impressive.
Yeah, for sure. So that's been a perfect point to start, David. Guys, as you're hearing, I'm here with David Pearson, and he's one rider of the American Original Rally Originals. So David, you've told the story for sure a lot in the last few weeks, but maybe we can once again give us the big picture of American Rally Originals. What's behind it, and how did you guys come together, and what was the plan behind it?
Yeah, this all got started from Kyle McCoy, who did the Dakar in 2020, and he did it supported with a small team of guys and finished the event, but continued to look over at the Malay Moto group, thinking that is some hard, crazy stuff those guys are doing. And so after some conversation at a few local rallies here in the United States, we all sat around one day in my RV and made a commitment to go and tackle the Malay Moto or the original bimoto class for the Dakar. So the crazy part was that in all of our research in 45 years of history, no American has even finished the class at any event. So I think the best we tracked was Ryan Norino's dad, who was out with a broken arm on stage 5. So it kind of inspired us all to see if we could go and complete it and break a record. There's clearly a couple of days left in the rally. We still have a guy in the event, and so the game's not over yet, you know?
Oh, wow. So, to be honest, I was surprised when I heard that no American have ever finished the Malay Moto or the original Bimod Hul class. If you would have asked me, I would have said for sure there was at least one guy who did it. So, really, really great that you're going to tackle this one, and I keep fingers crossed that the last rider of you who remains in the race will cross the finish line. So I think at the moment, or it's 2 days to go for racing, and
from this recording, Mo Morrison Hart is still in the game. There's 2 days left. He came out of the gate understanding pace and has just continued along all these days. You know, unfortunately, a number of us from the fast guys to the mid-pack have all come out either by injury or mechanical problem, but Mohart continues to trudge along. So he's got two good days for him, and I think we're confident he's going to make it.
Yeah, for sure. We keep fingers crossed, and it's so amazing to see. And it was kind of a special Dakar version this time. So many riders were talking about it, that it was the hardest Dakar, and then there was the problem with the bad fuel, with the water in it. So and the weather conditions and so on. So if you now are sitting back and have a look back at this year Dakar, what are your thoughts about this, about the race?
You know, I was not prepared for the... I thought I was prepared. I came into this thinking I can handle all of this, but they just kept throwing stuff at you. The weather got worse, the rain, the terrain was... at least from a lot of the experienced guys, some of the toughest, rockiest terrain we did in the first couple of stages. Stage three was just epic, just scenery and terrain and the variable of the activities that we got to ride on, from sand dunes to hard rocks to just these impressive valleys. You know, we were shedding people from the start. I mean, Sam Sunderland was out within the first 100 kilometers. We saw Ricky Braybrick go out on stage three. People started dropping, and the attrition started to be very visible, you know. We're all, you know, we were all raced in the Mallet Moto class, so we knew we were coming out of it at a different pace than the GP Pro guys were. And to play in their tracks and the tracks of some of the top cars was a challenge, to say the least, for me. But it was it's amazing what just kept coming at you. You know, 800 kilometer days in just 45 degree, 50 degree weather. It was something we didn't go there expecting. We thought it was going to be desert, hot, and sunny,
and it was cold and rainy. It was more like a typical German winter, to be honest. Cold and rainy. That's what we are used to be here.
Yep, I'm a Canadian by birth and got my American citizenship, but it reminded me a lot of being just cold and rainy Canada, you know, much like Germany for you.
Yes, for sure. Oh, man. So, how did you prepare for Dakar? You mentioned that you did some racing together with the other guys. So maybe you can just give us a short look about how your possibilities are in America for doing training, for doing racing, for doing riding, because I think you've got some better luck than we are here in Germany, because we are very, very limited to train and race, and most of the off-road roads or so are illegal to ride and so on. And there are at least maybe a handful of enduro races where you can go, and that's it. So how does it look at your place? What kind of races can you do for training?
I was really fortunate this year. One, I got a little bit of time off from my regular life career job, and so I got to focus very much on the preparation. And oddly enough, just the way the schedule rolled out, late September and October was huge rally month in North America, and so I managed to attend the only AMA, American Motorcycle Association sanctioned rally raid in the United States, called the Kotar Rally, that raced through Colorado and Utah. We had a couple of weeks off, followed that by going down and doing the 6-day Baja Rally on the Baja Mexican Peninsula. And then a week after that, did the 5-day Sonora Rally, which is now going to be on the world stage coming into next year, this year, as a world event. And they presented everything from rainy, nasty, sleeping in the tent environments, to hard rock, to sand dunes like the Sahara and a little bit like Saudi. So it was a good good round of real trying to 16 days of racing in roughly less than 30. So I felt like coming into the Dakar, I'd already done a Dakar, you know?
Oh, wow. That's sounds like perfect preparation. If you are comparing now these rallies you've done to Dakar, okay, obviously Dakar is longer and more days, and you've got a lot of from the Rally GP guys in. And so what are the most differences for you, especially when you're doing it Malemoto, the Dakar, if you compare it to the other rallies?
I mean, it when you get there, it's initially very humbling. I mean, I'm a little older guy, but I managed to overall win the Kota rally here in the States, and I podiumed Baja, and I won the road to Dakar, the Snorre that paid my entry. So I like to think I was coming into this as a fairly capable racer and rider. And then you look at the GP guys, and you look at everybody that's there, and all of a sudden, you know, you're just one guy in a sea of just amazing talent. And so it was impressive after the first couple of days to really understand that you're riding with some of the best people in the world. You know, and we had some interesting guys, even in our Malemoto class. You know, Juan Pedro Garcia, who was, you know, a top-ranked guy, and Ben. And so those guys were running Malemoto. Not that they needed to, but that it was more of a challenge for them. So they were top running guys for us to play with in that paddock and that world as well. So it was humbling to really see that. The huge part of the riding was just the sheer kilometers that we had to traverse. Right, in Mexico we do a 200 or 300 kilometer day with minimal to no liaisons. Sometimes a stretch of rougher terrain, so it still takes a good chunk of the day. But here at the Dakar, you're doing a 425 kilometer special with 300 or 400 kilometers on either end of liaison, and just to be in the saddle that long and focused that long and awake and aware that long was something I don't think any of us were expecting, you know?
Yeah, for sure. I got a lot of friends who are doing more the adventure riding stuff, and everyone says if you're planning your riding days for your adventure trip, it's about, depends on the all the environment you go through, but 200Ks, 250Ks, that's the distance you should plan and should go to have a nice day of riding, and that's just nothing if you think about Dakar. That's really, really crazy. And Matthias Wagner said in one interview that it's really dangerous because the locals are really, really crazy in Saudi, and they're trying to race you and taking picture while passing your with cars on the liaisons and so. Had you any problems with that, or did you heard about that?
Oh, it was very true. There were times where, you know, you would get onto the main road section for your liaison, and you know, the organization limits you on your speed, so you're having to maintain a speed limit, so it's not like you can race away from somebody. And then all of a sudden, you know, you get two cars pulling up right on your six and right on your side, taking pictures and waving. And I have a photo of a guy that almost pulled me over. I thought we were going to have an accident just to take a picture. And, you know, so some of that. And this year, the complexity came to it because we would get on many of those road sections, and it would be, you know, 50, 80K winds and full rainstorm going one way. So, you know, if you've ever ridden your bike in the flats and the winds and the rain, you're leaned right over. And every time a truck goes by, everything in the bike moves. And, you know, so it was, you know, I could see guys that were drifting with their tires from one side of the road to the other.
Yeah, and the Nobby tires are not made to ride on tarmac or on roads, and in wet conditions, it's either getting worse. So these are my experience with Nobby tires on wet roads.
Personally, I would have preferred to spend my whole day in a special stage than any time out on the road doing liaison. I get it's, you know, it's a little bit part of how the Dakar puts together the challenge of this event. But I would have preferred to stay in the dirt, the sand, and the, and the rock debris for 600-800K rather than doing 200K on the pavement.
Yeah. So can you give us a short wrap up from day one, starting with the prologue, how your Dakar went?
I had a great number of days. The prologue was a simple, 10-13K little run on the beach. So we all just kind of got our gear and our world sorted out. And then stage one really kind of started the game off. And for us, we were doing initially a little loop right out of the main sea camp. So it was, again, a somewhat an easy day. It was still 430 kilometers on the special and 150-200 kilometers on the liaison. So it was still a solid day, but it was a nice mixed terrain. Everybody got in the flow. There were some initial accidents right out of the gate. We saw Sam Sunderland go down, and so nobody likes to see the helicopter picking a guy up on the first day. And so I think that sobered us up a little bit, and everybody got a little bit of a head check and said, this is a long game and let's play it. And so that went very well. And then stage two really got us to Alula, and I enjoyed the terrain there. Again, it was a couple hundred kilometers of road and 450 kilometers of beautiful special through just some amazing valleys and just sand wadis, and some of the washes and some of the rocks were just epic. Stage three was probably my favorite. As we kind of moved in from Alula to Hale, and that just had such a nice mixture. If you go on Dakar and look at some of the landscape photos, it'll give you a really good picture of what we traversed those days.
Yeah, I love the pictures of day three with the canyons and the rocks on the side. That was really stunning.
It was almost lunar in its, to have some of the balanced rock look in dark colors intermixed with sand dune mountains was, you're in race mode, and so you're focused on your what's going on in front of you. But, fortunately in Valley Moto, you just got to once in a while take a moment and look around because, you're here. So I that was by far most visually epic day and some of the best terrain for me. And I cleaned five stages. I had no penalties, no speeds. I came in every stage still with light and time to work on my motorcycle. So stage five turned a little sour for me. And as I was surfing some of the dunes, I caught the corner of a really soft dune and the front end stuck in and it just slapped me to the ground.
Ah, shit. Yeah.
Yeah, managed to seriously bruise a thigh because I pushed that into the handlebar and lit up my neck a little bit. So I was quite sore. Another guy came over the same dunes and almost did the same thing. He hit the ground. I stayed there for a minute just to get some breath and finally got up. We had the helicopter come over. We both waved him off. I finished the stage and got into the Mali Moto zone of just working my bike and my maintenance. And so I took a painkiller and continued through some of my basic repair. And at that point, I wandered over to the cafeteria to grab some food. And during my eating process, I managed to faint in the cafeteria from some of the pain. And when I got up, I had medics around me and we did a quick x-ray and realized I had broken a small fracture in my C7. And so they pretty much pulled me out of
That is so sad to hear, and you did so great. So we tried to track a little bit, and I also had at the American Originals on my radar a little bit. So that's so tough to hear, because you're going through so many things to get even to the start line of the Dakar, and then to end like this. It's really, really sad to hear, but congratulations, man. You did so well, so steady, and had such a good run through the five stages. That's really impressive.
Yeah, it was I switched to a different adventure mode. we knew, even the five of us coming into it, we had the conversations that said, you know, attrition is likely and we're not all likely to make it. Our goal was to get five of us across the line. We know ultimately we wanted to get at least one of us across the finish line, and that continues to look positive for us. But, you know, we lost Kyle McCoy on day four, a kilometer from the finish. No. You know, he hit the ground with his bike and broke a small bone in his leg right by his ankle. And so he got pulled out. Paul Neffs made it to stage 11, and then he and another bike came off a big sand dune drop and both hit the ground. And so he broke a couple of ribs and a wrist. So it's, the attrition's been far, far heavier than we expected or wanted it to be.
Yeah.
But we still got a guy in the hunt, and the game's not over. So we had a couple days left.
Yeah. Yeah. So as I mentioned, we keep fingers crossed to bring your last guy over the finish line. We can send some good wishes via Instagram and Facebook to cheer him up a little bit. And what I would like to ask you is, in which state of mind are you at the moment? Are you at, oh man, I'm never doing this again? Or is the Dakar virus already catching up on you and you're thinking about, maybe we should do this again? Or do you think about getting back to Dakar one day?
I think, like many of the racers that you talk to, Chris, yeah, you'll find most of us think this is quite an addictive sport. And, you know, even, you know, I did the Baja 1000 and then Vegas Torino 500, and you just get through some of those events and you're like, the day after the day it ends, you're like, yeah, I'll never do that again. That was the toughest shit there. I'm just not doing it. And then after a couple of days, you're like, well, maybe I could do that one more time. Yeah. So, you know, I had a goal to do it when I was 50, which was 3 years ago. I got it. I got into it and was there this year. Still have a desire to complete it from start to finish. So I'm not out yet. I don't know. It's a real tough question. And, I respect the Dakar so much more now than I think I ever did over the years of watching it on TV and getting to know some of the guys that have competed at it. And so, yeah, it's possible. It's not impossible.
Yeah, that's very good to hear. And by the way, Baja 1000, another very, very interesting topic, very interesting race. But yeah, I think before we come to an end, I hope it's okay for you if I ask a little bit more a personal question. So I try to inspire more people to get their hands on doing rally and doing the sport, especially on Germany, because it's not very common here. And I love the sport very much, try to get my feet in. So you mentioned you're 53, you started 3 years ago. What are you doing for a living? Introduce yourself a little bit maybe to our listeners to make the people see that you don't have to be Matthias Wagner or Toby Price to start rally racing.
I'm a huge believer that your attitude drives what your altitude is, and so I have been fortunate, Chris. I have been in the motorcycle industry for probably close to 30 years. I have raced a long time, the Vegas Torino, the Baja. I didn't get into rally racing until 2017. And once I really discovered that game where you got to really play off-piste and off-trail and by a compass and with a smaller group of people that really became much more friends because you spend nights with them and you ultimately, even though you're competing, none of us don't stop when somebody needs help in the middle of the desert. It's just the unwritten code. So I've been fortunate. I've owned and operated a couple of motorcycle dealerships over the last 15 years. And cool. So I'm always about inspiring guys to ride. It's not for everybody, and I tell people that quite a bit. I said, you have to get on the bike and give it a try, and in a matter of minutes or seconds or a blink of an eye, you'll know whether you enjoy this or not, because there's just an endorphin and a rush and a excitement that happens that you can't get anywhere else, and and you don't get like-minded people in the same community anywhere else. It's impressive. So I've been a fortunate guy that got to play in this industry for a long time. I recently sold my store, and so my wife gave me some time off and told me to go do something that I always wanted to do, and that was the driver for me to really have the time and the opportunity and the dollars to go and do an event like this. So it's been pretty cool.
Oh man, that's great. Great story to hear. Thank you for sharing. And yeah, the camaraderie and all let's say that's a big family with all the rally guys. That's something even I experienced already. I mean, we are talking, we never met before. So many other guys have been talking to me, and I even on Facebook in the rally groups, if you're asking for help or for advice, everyone is so nice and gives you a tip. And I mean, you know, for sure there are lots of other groups around and with bikers where a lot of bullshit is talking and where is a lot of rough going on and bullying other people and everybody knows best and so on, blah blah blah. But in the rally family, it's kind of different. So everybody really tries to help, is nice, and gives you an advice or gives you a tip or connects you to people to help you to do the next step. And that's something I really love. So that's what I experienced so far.
Well, I appreciate you doing these things because, you know, it does connect us all in a big way. And, you know, for those of your German listeners, you know, you're welcome to call me anytime if I can help you. You know, the North American Rally Series is going to kick in coming up here in a couple months with Sonora. You know, there's good fly and ride programs like Freedom Rally groups and whatnot that can make it a little easier, you know, fly in, rent a bike, go do the event and continue on your way. So if I can help you guys at all connect dots or make something happen, please just reach out, give me a holler, and I'll do my best, you know.
Oh, perfect. David, these are the best way, I think, to finish this talk. Thank you very, very much for your time, and I wish you all the best for your future plans with Dakar or for other projects, what you want. And yeah, keep it going, man, and we keep fingers crossed to get your last American rider over this finish line. And so, guys, just like to motivate you, give much support out for this guy for on Instagram, social media, whatever. Just cheer him up and bring him over the finish line.
Yes, it's a big round for Go Mo. I think his Instagram is at Rally Guest because he always feels like he's a guest at these events. Mo Hart's just moving along. So if he's good in the next 2 days, he will have knocked American record off the shelf, and he'll be the first American to finish the Dakar unassisted in 45 years. So let's see how he does.
What a story. Perfect. Yeah. So, David, thank you very, very much, and have a very pleasant day. And yeah, we keep in touch for sure. And to come to USA for some rally riding, that would be another thing on my bucket list to do. And so, yeah, I think I will go for it one day.
Awesome, Chris. Cheers. Best to you.
Yeah. Thank you. Bye.